wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Total beglubbt. Die Sendung für alle Glubberer.
Alles zum 1. FC Nürnberg auf meinsportradio.de.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Total beglubbt, dem Magazin über den 1. FC Nürnberg auf meinsportradio.de. Ich bin aus dem Urlaub zurück und mein Name ist Felix. Und während ich mich in der Sonne Malagas entspannt habe, ist der 1. FC Nürnberg in eine mehr oder minder handfeste Krise geschlittert. Die englische Woche verlief überhaupt nicht so, wie man sich das vorgestellt hat, und darüber müssen wir natürlich reden. Wir wollen uns auch darüber unterhalten, ob der 1. FC Nürnberg nun im Abstiegskampf angekommen ist. Die zweite Liga bietet ja die kuriose Situation, dass zwischen Platz 17 und Platz 7 tatsächlich nur 7 Punkte Unterschied sind. Also ja, quasi kein Mittelfeld mehr existent ist. Und darüber ist zu reden und darüber werden wir heute reden, und zwar mit Markus und mit Steffen. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Hallo.
Wir wollen natürlich auch noch vorausblicken dann auf das Spiel gegen Aue, das am Karsamstag ansteht und dann vielleicht auch so ein bisschen richtungsweisend wird. Aber anfangen wollen wir, wie gesagt, mit den Spielen der englischen Woche. Es ging rein ergebnistechnisch erstmal gut los. 2-1 gegen den Karlsruher SC. Zu diesem Zeitpunkt letzter der Tabelle. Aktuell immer noch letzter der Tabelle. Mittlerweile dann auch nicht mehr mit Mirko Slomka als Trainer. 2-1, Markus, nach 0-1 Pausenrückstand. Und ich weiß noch, wie ich dann im Kicker-Spielbericht gelesen habe, so sinngemäß, wie die Hausherren das Spiel gewonnen haben, wissen sie wohl selber nicht.
Ja, kann ich eigentlich genauso unterschreiben. Der Club war ja 1-0 zurückgelegen und hat dann, ich glaube, 60. Minute sowas, kam kurz hintereinander erst Tobias Kempe und Eduard Löwen dann ins Spiel. Und auf einmal hat der Club wieder angefangen, Fußball zu spielen. Bis dahin war es ein ganz furchtbares Geschiebe, muss ich sagen. Also war wirklich sehr, sehr schwach, extrem hohe Fehlpassquote. Und mit der Hereinnahme von Kempe und Löwen war dann ein ziemlich geregeltes Spiel auch nach vorne wieder drin. Und ja, es gab dann 2 Elfmeter. Für mich, also sowohl im Stadion als auch danach zu Hause, beide eigentlich unzweifelhaft. Und Tobias Kempe hat beide reingemacht und ja, hat uns 3 Punkte beschert. Auch wenn sie vielleicht über 90 Minuten Spielverlauf jetzt vielleicht nicht unbedingt verdient waren.
Steffen, 2 Elfmeter, Markus hat es angesprochen, das Gegentor zudem, mit kurios vielleicht noch beschönigend beschrieben, Miso Pretschko hat da gleich doppelt daneben gelangt, hatte die Situation unzureichend geklärt, den Ball quasi direkt vorgelegt für Salahi, und der schießt und der Ball würde wahrscheinlich 2 Meter neben dem linken Pfosten einschlagen. Aber er hält halt nochmal den Rücken rein und dadurch sieht Raphael Schäfer dann aus wie der letzte Depp, weil der Ball irgendwo neben ihm ins Tor trudelt. Wie hast du die Partie erlebt?
Ja, also der Markus hat das schon sehr gut zusammengefasst. Da war wenig zu sehen, wenn man die guten Ansätze gegen Berlin und gegen Bielefeld gesehen hat. War davon gegen Karlsruhe eher wenig zu sehen. Man hatte dann nach dem Gegentor schon das Gefühl, dass der Club gewollt hat. Aber es hat halt einfach nicht wirklich viel funktioniert und nicht wirklich vieles noch nett ausgedrückt. Vor allem halt eben offensiv ging relativ wenig und defensiv hat man jetzt nicht wirklich viel zugelassen. Was mir ein bisschen zu nett gesagt wurde, ist, dass durch Kempe jetzt wirklich dass Kempe jetzt einen Umschwung gebracht hat, würde ich jetzt so nicht unterschreiben. Ich finde eher, dass durch die ganze Mannschaft ein Ruck gegangen ist mit den beiden Einwechslungen. Aber es nur an Kempe auszumachen, klar, er hat die 2 Tore gemacht, beide vom Elfmeterpunkt, aber aus dem Spiel heraus war es dann eher Möwald und eben Löwen, die das Spiel ein bisschen besser, ein bisschen verschnellert haben.
Stimmst ganz du? Kurz, ja, ganz kurz gehe ich mit Steffen vollkommen konform. Also es war jetzt nicht, dass Kempe für mich der Matchwinner war, der plötzlich das Spiel an sich gerissen hat, sondern hauptsächlich ab dem Zeitpunkt, wo Eduard Löwen dann im Spiel war, war die komplette Mannschaft eigentlich wie ausgewechselt.
Okay, Steffen, gehst du mit Markus mit, dass du sagst, beide Elfmeter berechtigt, denn zumindest auch da ist sich der Kicker, ist der Kicker anderer Meinung, sagt beim zweiten Elfmeter, ist das eine sehr harte Entscheidung, die man vielleicht so gar nicht treffen darf. Und worüber wir gleich auch noch reden müssen, ist natürlich die Nachspielzeit, wo Mühl dann ja bei ähnlicher Bewegung dann den Elfmeter eben nicht gegen sich bekommt.
Ich muss kurz nachfragen, war der erste oder zweite ist mit dem Handspiel?
Der zweite. Der erste war das Foul, Möwald. Das ist zweifellos Strafstoß. Beim zweiten ist das, wo der Arm also so ein bisschen rausgeht. Handspiel.
Ja, also ich finde auch, dass klar, mit der Clubbrille gibt es natürlich gar keine Diskussionen. Aber auch jetzt neutraler Betrachter würde ich schon sagen, dass das ein Elfmeter ist. Dass man sich da als Karlsruhe natürlich nicht ganz so drüber freut, ist irgendwo verständlich und ich glaube, man kann für beide Seiten Argumente finden, aber ich würde die Meinung verteidigen von Markus, dass es auf jeden Fall meiner Meinung nach auch ein Elfmeter war, wie auch der erste.
Ja, ich bin übrigens da gar nicht so eurer Meinung. Also gerade er springt hoch, der Arm ist eigentlich fast am Körper. Wer hochspringt und sich mit Arm ganz am Körper drehen kann, Respekt, so viel Körperbeherrschung besitze ich zumindest nicht. Lasst uns noch ganz kurz über die Szene von Mühl in der Nachspielzeit reden, denn zumindest dann, wenn ihr sagt, zweiter Elfmeter, klar, dann muss ja eigentlich die These auch sein, Nachspielzeit, klarer Elfmeter gegen Mühl, denn da geht ja die Schulter, der Oberarm raus und dann muss auch das Elfmeter sein, oder Markus?
Ja, also genau meine Meinung. Wir hätten uns da echt nicht beschweren können, wenn wir in der Nachspielzeit noch den Elfmeter gegen uns bekommen hätten. Weil wenn man den zweiten Elfmeter für den Club pfeift, dann muss man auch das gegen den Club pfeifen.
Steffen, stimmst du zu?
Ja, also ich komme wieder auf meine Argumentation vorhin zurück. Man kann wieder Argumente für beide Seiten finden, aber bei dem würde ich jetzt eher sagen, eher nein. Bei dem Freischuss von Kempe ist die Distanz relativ groß. Zum Spiel in der Mauer. Aber bei der Mühlsache springt er ja, wenn ich mich richtig erinnere, von seinem eigenen Fuß und seinen eigenen Arm. Und da ist die Distanz ja viel zu kurz, um da jetzt irgendwie weder aktiv noch passiv irgendwie reagieren zu können. Deswegen ist das für mich auf keinen Fall ein Elfmeter. Über unseren Elfmeter kann man streiten. Das ist okay. Aber das ist für mich überhaupt gar kein Elfmeter. Also nein. Weil eben auch wichtig ist, wie halt eben diese Distanz von Ball zu Hand war und die Reaktionszeit, und die ist für mich viel zu gering da gewesen, um da jetzt irgendwie reagieren zu können.
Ich habe es jetzt nur einmal gesehen, aber ich meine nicht, dass er von ihm selbst hochspringt. Auf jeden Fall dreht er sich sehr bewusst in den Ball rein. Also für mich ist das, wenn der zweite Elfmeter, der erste strittige gegeben wird, ist der zweite völlig unstrittig auch ein Elfmeter. Also da ist, glaube ich, wenig dran zu deuteln. Aber gut, wir sind unterschiedlicher Meinung. Ich glaube, die Regeln sehen auf jeden Fall Mühls Handspiel strafbar. Und ja, wir hatten gerade schon gesagt, 2-1, der Sieg alles in allem. Ja, doch eher glücklich, Karlsruhe mit einem an und für sich guten Auftritt, ohne Punkte dann. Und dann stand ja Dienstag bereits Hannover an, und Hannover nach wie vor im Aufstiegsrennen, hatte ja kurz zuvor den Trainer gewechselt, André Breitenreiter hatte dann sein zweites Spiel gegen Nürnberg, und ich weiß noch, wie ich am Ticker saß und eigentlich nach 10 Minuten beschlossen habe, nicht mehr reinzugucken, weil es so lichterloh gebrannt haben muss, und das zeigt auch die Zusammenfassung im Nürnberger Strafraum, dass einem Angst und Bange werden musste, Steffen, oder?
Ja, also du hast vollkommen recht. Leider gehört es ja auch irgendwie zur Clubmannschaft dazu, dass man so gerne mal die Anfangsphasen so richtig schön verpennt. Da hatten wir extrem viel Glück, dass wir da kein Gegentor bekommen haben. Es hätte auch ganz anders ausgehen können, dass wir da schon mit 2-0 nach 10 Minuten hinten liegen und dann hätten wir das Spiel schon abpfeifen können, weil dass wir da nochmal zurückkommen, wäre natürlich sehr unwahrscheinlich gewesen. Da hatten wir natürlich extrem viel Glück. Wenn man es andersrum positiv sehen will, kann man sagen, dass man sich nach den 10 Minuten dann wieder stark gefangen hat und dann wieder auch in die Zweikämpfe gefunden hat und sich dann sehr verbessert hat.
Markus, Steffen hat es schon so ein bisschen angesprochen, stark verbessert. Was ich dann so las, war, dass der Club insgesamt eigentlich, wenn wir jetzt mal eben von diesem Gegentor auch absehen, alles in allem schon keine schlechte Partie gemacht hat. Also verglichen mit dem Karlsruhe-Spiel dann eben auch, sich durchaus gesteigert hat, wenngleich jetzt nicht die Hochkaräter ja, reihenweise da waren, was aber gegen Hannover vielleicht auch gar nicht zu erwarten war.
Nee, das stimmt. Also sie haben ein recht schönes Kurzpassspiel eigentlich dann aufgezogen nach diesen ersten 10 Minuten, nachdem sie die überstanden hatten. Der Ball ist recht gut gelaufen, ziemlich flüssige Kombinationen waren da, also Hannover auf alle Fälle ebenbürtig. Das Problem an der Geschichte war halt nur, dass sie so bis 20 Meter vors Tor eigentlich recht gut kombiniert haben. Aber dann so dieser letzte Pass in die Spitze oder mal in die Schnittstelle der Abwehrkette, das hat halt dann einfach nicht funktioniert und hat ja Michael Köllner auch in der Pressekonferenz gesagt gehabt, die ersten 80 Meter hinten, also von hinten raus, funktionieren schon ganz gut. Jetzt müssen wir noch sehen, dass wir die letzten 20 Meter vorm gegnerischen Tor dann auch noch mit einbeziehen. Ist natürlich so eine Sache. Ich glaube, das kann man nicht von heute auf morgen erzwingen. Weil wenn wir mal ganz fair sind, auch unter René Weiler haben wir eigentlich mehr oder minder von der Wucht gelebt, die wir mit Spielern wie Füllkrug und Burgstaller einfach da vorne drin hatten, die dann alleine so ein Spiel mal drehen konnten. Die fehlen uns jetzt. Brauchen wir auch gar nicht mehr drüber diskutieren, ob das wehtut oder nicht. Aber zumindest der Spielaufbau ist jetzt im Moment, also so wie es jetzt zum Beispiel gegen Hannover war, in meinen Augen auch besser als unter René Weiler. Weil da haben wir auch nicht wirklich kombiniert, sondern langen Ball nach vorne, geguckt, dass wir da entweder den direkt in den Lauf kriegen oder uns die zweiten Bälle dann holen und dann mit Wucht einfach aufs gegnerische Tor. Wirkliche Spielidee kann man das nicht nennen. Und ja, die Frage ist halt nur, wie stellen wir das jetzt innerhalb der letzten 6 Saisonspiele ab? Weil egal, wer momentan in der Spitze vorne drin spielt, ist für mich die ärmste Sau, weil er sich vorne dann aufreibt und eigentlich keine Bälle kriegt.
Ja, darüber wir werden natürlich noch ausführlich darüber sprechen, was die Probleme mit der Torflaute oder wo die herkommen. Das wird noch Teil heute der Sendung sein. Lasst uns erstmal noch kurz beim Spiel bitte bleiben. Du hattest Füllkrug schon angesprochen. 47. Minute war das und Steffen hat es schon gesagt, Anfangsphasen werden beim FCN gerne verpennt. Füllkrug leitete dann weiter auf Harnik, der ja, den Ball reintrosch, erneut war Miso Pretschko da so ein Stück weit auch in den Mittelpunkt gerückt. Aber Steffen, bitte, wie kann denn dieses Tor entstehen? Nach einem Einwurf ist da hinten alles offen gewesen.
Ja, als erstes hat er natürlich wieder der Außenverteidiger gepennt, weil er da viel zu langsam hinterherläuft. Chakpa war das. Und dadurch muss Bultius rausrücken. Der hat nicht wirklich Interesse daran, die Flanke wirklich zu hindern, weil sehr viele andere Möglichkeiten gibt's aus der Position nicht, außer halt den Ball irgendwie in die Mitte zu dreschen. Und Bultius lässt genau den Weg frei. Und in der Mitte ist eh Schläferstunde. Also Pretschko sieht noch sein Gegenspieler und ist auch nicht wirklich daran interessiert, als wirklich aktiv in den Zweikampf reinzugehen. Also das Gegentor, hätten wir es da in der Anfangsphase bekommen, wo sich Hannover gut durchkombiniert hatte in der ersten Halbzeit noch, dann wäre das für mich okay gewesen. Aber wenn man dann so ein Tor bekommt, wo man sich denkt, also das Gegentor hätte man ja wirklich an 3-4 Stationen ganz leicht verteidigen können. Also mit den leichtesten Mitteln, aber es wird halt nicht, also es wird einfach nicht gemacht und es hat mich schon sehr aufgeregt, das Gegentor.
Alles in allem, Markus, war es dann einfach ein Sieg bei dem, oder eine Niederlage halt, ein Sieg für Hannover, bei dem letzten Endes dann ja die Qualität des Kaders den Unterschied gemacht hat?
Also zumindest die Qualität der Defensive. Was man natürlich nicht vergessen darf, es waren gerade gegen Ende der zweiten Halbzeit, also in der Schlussphase, schon noch einige Konter von Hannover dabei, die sie eigentlich, ich sag mal jetzt rein von den Namen und vom Spielermaterial her, eigentlich versenken müssen. Und dann kann es auch mal schnell 3-4-0 stehen. Und wir hätten uns da nicht beschweren dürfen. Aber es ist halt wirklich ärgerlich, dass man wegen so einer dämlichen Situation kurz nach Wiederanpfiff so ein Spiel dann mit 1-0 verliert. Tut schon weh.
Wir wollen uns gleich noch über das letzte Spiel der englischen Woche unterhalten. Da empfing der erste FC Nürnberg den FC St. Pauli zu Hause. Freitagabend war das. St. Pauli zu diesem Zeitpunkt, ich glaube seit 16 Jahren ohne Sieg in Nürnberg. Das sollte sich dann ändern. Wie das zustande kam, werde ich gleich mit Markus und Steffen besprechen. Und dann wollen wir uns auch darüber unterhalten, was in Nürnberg denn aktuell das große Problem ist. Offensichtlich ist es Tore schießen, aber woran liegt das? Das alles gleich bei Total Beklubbt auf meinsportradio.de.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Anstoß, die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes.
Hallo, ich bin Thomas Giesen von Westside Extreme Wrestling. Gemeinsam mit prominenten Sportlern möchten wir euch bitten zu helfen. Macht mit bei Anstoß, der Charity-Aktion von meinsportradio.de und Benedikt Hövedes. Wir stiften dafür ein original unterschriebenes T-Shirt von 16 Karat Gold 2017, Europas größtem Wrestling-Turnier. Unter anderem mit Autogrammen der WWE Superstars Cody Rhodes und Paul London. Wenn ihr diesen oder einen der anderen zahlreichen Preise gewinnen wollt, kauft euch Lose auf meinsportradio.de. Der Erlös der Lose hilft dem ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst südliches Münsterland. Und nun vielen Dank und viel Glück.
Anstoß, die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Hövedes. Jedes Los erhöht deine Gewinnchance. Alle Einnahmen unterstützen den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst südliches Münsterland. Weitere Infos findest du auf meinsportradio.de.
Wir haben bereits auf die ersten beiden Spiele der englischen Woche zurückgeschaut. Es gab einen Sieg gegen Karlsruhe 2-1 dank zweier Elfmeter von Tobias Kempe und es gab die Niederlage in Hannover 1-0 für die Hannoveraner, die durch Martin Harnik letzten Endes 3 Punkte behalten durften, so muss man es vielleicht sagen. Und es gab dann eben noch das dritte Spiel gegen St. Pauli am vergangenen Freitag. Und 0-2 ging es am Ende aus. Zweimal Buhadus, der dann zum Matchwinner avancierte. Und das eine Mal ja in bester Abstaubermanier und das andere Mal mit der Hacke, wo er eigentlich gefühlt 30 Sekunden lang vorher nur mit Meckern beschäftigt ist, aber in dem Moment, als der Ball dann zu ihm kommt, eben alles richtig macht, Steffen. Und Was war das große Problem in diesem Spiel? Waren es letzten Endes wirklich nur zwei Situationen oder war das Problem noch viel tiefgreifender? Denn das, was ich so las, auch auf Twitter, war durchaus irgendwie so, dass man den Eindruck bekommen musste oder bekommen konnte, dass die erste halbe Stunde von Clubseite sehr, sehr anständig gespielt war.
Ja, also ich glaube, wenn man da in der ersten Halbzeit, wo es wirklich ein paar echt schöne Pressingsituationen gab, wo man auch nahe am Pauli-Tor den Ball erobern konnte, wenn man da mal das 1-0 macht oder wenn Kempe sich nicht so unintelligent anstellt in der vierten Minute beim Konter mit Baumann, dann steht es auf einmal 1-0 und dann wird die Verunsicherung von St. Pauli auf einmal wieder viel, viel größer, weil die haben in den ersten Minuten in den ersten 30 Minuten extrem verunsichert gespielt und dann hat der Club halt eben sich gedacht, naja, wenn wir kein Tor machen, dann probieren wir es auch gar nicht mehr, weil hat ja jetzt eine halbe Stunde nicht mehr funktioniert, warum soll es dann in den nächsten 15 Minuten funktionieren? Und dann hat man halt eben extrem viele Bälle dann ganz leicht hergeschenkt und hat dann so den Gegner eigentlich vollkommen grundlos halt eben wieder ganz schnell wieder aufgebaut und dann haben sie halt eben Selbstvertrauen sich geholt und hätten eigentlich schon vor der Halbzeit auch schon das 1-0 machen können. Und ich glaube, es war halt dieser Knackmoment zwischen der 30. und 35. Minute, wo der Club auf einmal aufgehört hat mit dem Fußballspielen, weil wenn man das 1-0 gemacht hätte, wäre das Spiel, glaube ich, ganz anders gelaufen, weil sich dann Pauli nicht mehr rein hätte kämpfen können.
Markus, teilst du Steffens Einschätzung? Es ist natürlich alte Fußballerweisheit, ne? Wenn man selber das 1-0 macht, läuft das Spiel anders, aber ist es tatsächlich in der 35. Minute, um die 35. Minute herum, letzten Endes verloren worden, weil man da aufhörte, Fußball zu spielen?
Ja, also es war wie ein Bruch, der da plötzlich drin war, so nach 30, 35 Minuten. Sie haben aufgehört, schön zu kombinieren. St. Pauli war vielleicht, glaube ich, zu Beginn ein bisschen von der Taktik überrascht mit der Fünferkette. Haben dann ein bisschen gebraucht, bis sie sich da drauf eingerichtet haben. Und ja, zu dem Zeitpunkt, wenn man 1-0 oder 2-0 führt, hätte sich St. Pauli nicht beschweren können. Der Club hätte sich dadurch Sicherheit geholt und dann wäre, glaube ich, schon zur Halbzeit das Ding durch gewesen. Aber da kam dann natürlich wieder die Verunsicherung rein. Fehlender Support vom Ultrablock. Das hat mit Sicherheit auch nicht dazu beigetragen, die Mannschaft ein bisschen nach vorne zu pushen oder zu unterstützen. Aber was genau jetzt der Punkt war, dass nach einer halben Stunde das Fußballspielen eingestellt wurde, ich kann es dir nicht sagen. Obwohl ich selbst im Stadion war. Aber was genau der Punkt war, ich bin echt ratlos.
Ich denke, über die beiden Gegentore müssen wir gar nicht so groß reden. Das erste, ein Distanzschuss von Cheng Shahin, den Schäfer nach vorne abprallen lässt, was sicherlich nicht die beste Variante ist, aber so kennt man ihn eben. Dennoch Buhadus dann da Mutterseelen allein im Strafraum, gefühlt stehen alle mit dem Rücken zu ihm. Keiner hat ihn da im Blick und beim zweiten, naja, da hebt dann, glaube ich, Bultuis das Abseits auf, nachdem Nerik irgendwie aus der Distanz einfach mal draufhält und ja, Buhadus dann halt auch wirklich mit dem Geistesblitz und mit der Hacke dann zur Stelle macht es 2-0. Ich hatte es vorhin schon angesprochen, St. Pauli gewinnt das erste Mal seit 16 Jahren gegen den ersten FC Nürnberg und feiert einen wichtigen Sieg im Kampf um den Klassenerhalt und zieht Nürnberg damit halt auch irgendwie so ein Stück weit mit da unten in die Soße rein. Bevor wir darüber reden, was gerade beim Club alles verkehrt läuft, Markus, ist der erste FC Nürnberg deiner Meinung nach im Abstiegskampf?
Eindeutig ja. Ich glaube, wer eine Saison 98, 99 miterlebt hat, wo der Club am letzten Spieltag damals in der Bundesliga von 12 auf 16 gerutscht ist, sieht den Club immer im Abstiegskampf, solange das rechnerisch noch möglich ist. Wir sind da echt Spezialisten. Und wenn man sich das anschaut, wir haben, ich glaube, im Moment 5 Punkte auf Rang 16.
Genau.
Lass uns nächsten Samstag gegen Aue verlieren. Dann sind wir punktgleich mit Aue, die dann von 15 zu uns aufschließen. Zwar das schlechtere Torverhältnis. Aber wenn du dir anguckst, wie da hinten drin die Mannschaften der Reihe nach punkten, mit Ausnahme von Karlsruhe und Würzburg, dann kriegt man schon Schweißperlen auf der Stirn, muss ich echt sagen.
Steffen, geht's dir genauso? Die Rückrundentabelle liest sich überhaupt nicht schön für Clubfans. 7 Niederlagen, damit mehr als in der kompletten Hinrunde, nur 8 Tore in 11 Spielen. Alles eigentlich Anzeichen, die eben auf Abstiegskampf hindeuten. 10 Punkte in 11 Spielen jetzt, Platz 14 in der Rückrundentabelle.
Jein. Auf jeden Fall ist es eine komplizierte Lage. Aber die zweite Liga ist halt nun mal eine enge Liga, eine ausgeglichene Liga. Leider sind wir auch Teil dieser ausgeglichen Liga geworden und sind nicht mehr der große erste FC Nürnberg, der oben vorbeiläuft. wir sind im Abstiegskampf. Und es wird mir noch ein bisschen zu unernst genommen rund um den Club. Jetzt zum Beispiel die neuesten Campe-Aussagen, ja, wir schaffen es auf jeden Fall und die 40-Punkte-Marke, die haben wir gefühlt im Vorbeigehen ja schon gehabt. Ich glaube, dass das noch nicht so wirklich angekommen ist, wo wir jetzt gerade eigentlich stehen, weil wir stehen kurz davor, aber mal sowas von reinzurutschen, dass alles zu spät ist, weil lass mal die anderen Mannschaften da unten schön weiter fleißig punkten und lass uns mal gegen Aue, selbst wenn es nun unentschieden wird, lass uns nur mal unentschieden spielen, dann holen die anderen Mannschaften auf und dann sieht es auf einmal nicht mehr so, ja, wir holen locker die 40-Punkte-Marke aus. Und ich glaube, dass man das Spiel gegen Aue mal ein bisschen ernster nehmen sollte, als jetzt aktuell zumindest in der Öffentlichkeit gemacht wird. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch noch sagen, dass zwischen uns und dem 17. Platz natürlich auch noch viele Mannschaften sind. Das heißt, dass all die Mannschaften, die zwischen uns sind, besser punkten müssen als wir. Und das bezweifle ich wieder weniger. Es geht einfach darum, die Spannung rauszunehmen. Und das kann man mit einem schönen Heimsieg gegen Aue machen. Das ist bei denen aber nicht ganz so leicht ist, die zu schlagen, ist jetzt auch nicht das Unbekannteste. Weil durch den Trainerwechsel haben sie jetzt, glaube ich, aus 5 Spielen 4 Siege geholt. Deswegen sollte man es auch einfach ernst nehmen.
Ja, Entschuldigung. Ja.
Und ich hoffe, dass das jetzt auch der Trainer einsieht und so halt eben das mit mehr Ernsthaftigkeit gemacht werden kann.
Ja, dass Aue ein ernstzunehmender Gegner ist, darüber werden wir noch sprechen. Seit dem Trainerwechsel läuft es da richtig, wenn auch manchmal mit ein bisschen Glück, wie zum Beispiel am vergangenen Wochenende gegen 1860, aber das soll später Thema sein. Steffen hat gerade noch was angesprochen und darüber möchte ich jetzt noch ganz kurz sprechen. Ja, natürlich, also es ist halt, wir sind auf Platz 8, Platz 16 ist da der erste, der so richtig scheiße wird, also 15. kann man ja im Zweifelsfall werden, wenn gleich da niemand hin möchte, aber natürlich sind da einige Mannschaften hinter Nürnberg. Das Problem ist ja aber auch, dass außer Stuttgart tatsächlich alle Mannschaften hinter Nürnberg stehen, die noch Gegner sind. Und es ist ja jetzt nicht so, dass alle Mannschaften wie eben Bielefeld 5 Punkte Rückstand haben, sondern eben der 15. Aue schon nur 3 Punkte Rückstand hat. Sprich, verlierst gegen Aue, du verlierst gegen Kaiserslautern, du verlierst gegen Düsseldorf, du verlierst gegen Sandhausen und dann sind alle 4 an dir vorbeigezogen. Und das ist doch eine echte Gefahr und da stimme ich Steffen zu. Das wird zumindestens, habe auch ich Kempes Aussagen so gelesen, das wird noch nicht ernst genug genommen, diese Bedrohung, oder Markus?
Also den Eindruck habe ich schon auch, dass vielleicht der ein oder andere noch meint, ein bisschen auf dem hohen Ross sitzen zu können. Aber du hast schon gesagt, wir spielen eigentlich nur noch gegen Mannschaften, die hinter uns sind. Das große Problem ist in meinen Augen aber auch, dass wir nicht nur 14. nur in der Rückrundentabelle sind, sondern nur Würzburg hat weniger Tore geschossen in der Rückrunde als wir. Wir haben in 11 Spielen 8 Tore geschossen, davon 2 Elfmeter von Kempe, wenn wir die rausrechnen und dann noch die 3 Tore, die Sabiri gemacht hat, der uns ja, also denke ich zumindest bis zum letzten Spieltag nicht mehr zur Verfügung stehen wird, dann wird's langsam aber sicher echt schwierig, wenn ich mir überlegen soll, wer soll jetzt bitte die Tore machen? Ich glaube, die anderen Treffer waren von Mühl, Kammerbauer und Petrak. Das heißt auch 3 absolute Defensivspieler. Wenn man sich da nicht wirklich innerhalb der Mannschaft Gedanken macht, was kann ich tun, damit ich nicht hinten reinrutsche oder überhaupt die Situation anzunehmen, dann wird's wirklich schwierig. Und mich erinnert's auch ein bisschen so an das Saisonfinale 2008, wo auch jeder gedacht hat, naja, irgendwann platzt der Knoten und wir punkten wieder. Und irgendwann hat es dann Platsch gemacht und wir sind auf dem Abstiegsplatz gelandet.
Ja, zum einen ist natürlich diese Situation mit quasi nur noch Mannschaften als Gegner, die hinter uns stehen, die große Chance für die Mannschaft selbst, sich da unten wieder rauszuziehen. Also wenn du die Spiele natürlich gewinnst, dann ist alles gut. Was natürlich denkbar schlecht jetzt aktuell ist, das muss man halt auch einfach so sagen, ist, dass jetzt mit Aue eben eine Mannschaft kommt, die sehr, sehr formstark ist. Danach kommen die Würzburger Kickers, die, du hattest es gerade angesprochen, Markus, tatsächlich indiskutabel schlecht gerade sind. Die schießen keinerlei Tore mehr. 6 Stück haben die jetzt tatsächlich in der Rückrunde geschossen, haben noch kein einziges Spiel seitdem gewonnen. 5 Punkte aus 5 Unentschieden quasi gesammelt in 11 Spielen in der Rückrunde. Für die wird's dann auch schon, ja, um vieles gehen. Und danach kommt dann eben Stuttgart. Also die nächsten 3 Spiele sind dann eben, ja, schon welche, wo man dann sagen muss, okay, die stellen die Weichen eben für die letzten 3, wo dann eben auch wieder Gegner kommen, die keineswegs angenehm sind. Steffen, lass uns noch ganz kurz mal darüber sprechen, was Kevin Möwald jetzt gesagt hat, und dann kommen wir dann später oder dann im Anschluss darauf zu sprechen, dass es eben keine Tore gibt, woran das liegen könnte. Kevin Möwald hat jetzt, und ihr hattet es ja vorhin schon mal angesprochen, gefordert, dass mehr Wucht wieder in die ganzen Geschichte kommen muss und damit eben so ein bisschen ja auf Rennie Weiler Zeiten quasi angespielt. Wenn man das Interview oder die Aussagen von ihm liest, dann muss einem ja so ein bisschen Angst und Bange werden, dass am Samstag gegen Aue einfach alle aus 20 Metern draufhalten, denn er hat ja gefordert, dass jeder geil sein muss, darauf Tore zu schießen. Wenn ich an den einen Abschluss von Konstant Csákbár denke, der dann irgendwo im Seitenaus landete, hoffe ich, dass das nicht das Mittel der Wahl wird.
Im Grundsatz hat er recht, dass man nicht in den letzten Spielen hat man schon gemerkt, dass die Mannschaft auf der einen Seite positiv eher sich flach rauskombinieren wollte und auch die Bälle mehr reintragen will. Was Möbel damit meint, ist, dass es halt eben nicht nur geht mit schönen Spielerei und ja, Hacke und alles und was kann man nicht alles, sondern dass es halt auch mal einfach mal geht, so wie Nerik oder wie auch immer heißt, einfach mal draufziehen, einfach mal hoffen, dass das blöde Ding auch einfach mal nein geht. Und dann sieht es, wenn wir zu Hause gegen Aue führen, dann sind auch wieder, zumindest bis auf die Ultras, die Fans wieder hinter der Mannschaft. Und dann wird es auch mal wieder ganz laut und die Mannschaft zieht auch, wow, auf einmal ist das Ding drin, wir führen, das ist ja auch mal wieder schön. Und dann ist auf einmal eine ganz andere Mentalität da und die Zweikämpfe kann man mit mehr Leichtigkeit annehmen, dadurch auch mehr gewinnen. Deswegen, du nimmst die Aussage jetzt ein bisschen zu negativ auf, also finde ich. Ich glaube, ihm geht es einfach nur darum, dass man den Ball nicht ins Tor tragen soll, sondern auch einfach mal, wenn man mal in einer guten Schussposition ist, auch einfach mal draufhauen, weil das hat auch in den letzten Spielen so ein bisschen gefehlt, dass man einfach mal versucht hat, das Ding einfach mal reinzubolzen, wie man so schön sagt.
Das ist auch was bei den letzten Spielen auch immer so ein bisschen das Problem gewesen. Keiner wollte dir die Verantwortung tragen, dass er den Torabschluss macht. Da hat jeder immer den Nebenmann gesucht und wollte eben noch eins drauf kombinieren. Und unterm Strich war dann der Gegenspieler dazwischen und aus einer aussichtsreichen Position kam dann nichts. Und da kann ich Möwalds Satz auch nur unterschreiben. Mehr Wucht und lieber mal so ein Schuss wie von Csákbár, aber ich habe zumindest mal einen Abschluss probiert, als dass ich ständig versuche, mich an die Torlinie durchzukombinieren, den Abschluss vergesse und mir dann einen saublöden Konter einfange.
Ich habe natürlich Möwalds Aussage, um Steffen mal noch kurz zu korrigieren. Ich habe die natürlich schon verstanden. Ich weiß, worauf er hinaus will. Ich weiß halt aber auch um die Fernschussqualitäten vieler Clubspieler. Also ich denke, die Mannschaft wird schon wissen, wann sie schießen muss und wann nicht. Und wenn wir Glück haben, trifft Tobias Kempe vielleicht dann eben doch mal anders, als das, ich glaube, gegen St. Pauli der Fall war, wo dann Herwagen sich dann eben ganz, ganz lang gemacht hat und ihn oben aus der Ecke rausgefischt hat. Und mit ein bisschen Glück landet vielleicht auch mal ein Rücken zwischen Konstant Csákbár und der Seitenauslinie und der Ball im Tor. Also sei es drum, Hauptsache es wird geschossen, denn, und darüber werden wir gleich reden, Abschlüsse sind ein Problem. In den letzten 3 Spielen verzeichnete der Kicker 9 Chancen insgesamt nur für den ersten FC Nürnberg. Das ist einfach zu wenig. Es gibt offensichtlich ein Stürmer- und ein Torschussproblem beim ersten FC Nürnberg. Darüber sprechen wir hier bei meinsportradio.de. Und an dieser Stelle noch der Hinweis auf Anstoß, die Charity-Aktion von meinsportradio.de in Zusammenarbeit mit Benedikt Hövedes. Ihr könnt verschiedenste Preise von verschiedenen Sportlern und Vereinen gewinnen, unter anderem eben das Trikot von Benedikt Höwedes aus dem Spiel gegen PAOK Saloniki, das er da trug, unterschrieben von allen Schalker Spielern. Wie geht das? Geht auf die Seite von meinsportradio.de/Anstoß eingeben und dann könnt ihr lose für nur 1 Euro kaufen und dann an der Verlosung teilnehmen, unter anderem eben das Trikot von Benedikt Höwedes gewinnen. Wir sind gleich zurück bei Total Beklubbt und sprechen über das Sturmproblem des 1. FC Nürnberg.
Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag. Von Montag bis Freitag ab 9 und 14 Uhr auf meinsportradio.de. Chip and Charge mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen. Um den Platz, am Platz, auf dem Platz. Chip and Charge auf meinsportradio.de.
Der 1. FC Nürnberg hat das Toreschießen verlernt. Mitte Februar hatte man ja den Rekord aufgestellt. 41 Zweitligaspiele in Folge getroffen. Und seitdem, ja, ist der Wurm drin und zwar so richtig. In der Rückrunde jetzt insgesamt nur noch 8 Treffer. Davon, ja, dummerweise 2 per Elfmeter, 3 durch Sabiri. Also so richtig ist das irgendwie alles nix mehr. In den letzten Wochen läuft dann halt gefühlt wirklich gar nichts mehr. Ich glaube, in den letzten 9 Spielen waren es dann tatsächlich nur noch 4 Tore. Viele, viele Spiele zu 0 verloren oder, ja, doch letzten Endes verloren. So muss man es ja sagen. Unentschieden wurde ja nicht mehr gespielt. Und es ist so ein bisschen das große... Ja, die Büchse der Pandora, wer die öffnen kann und rausfindet, warum der 1. FC Nürnberg keine Tore mehr schießt, der kriegt vielleicht am Ende den neuen Trainerjob oder den Trainerjob von Michael Köllner, denn auch das ist ein Thema, über das noch zu reden sein wird in den nächsten Wochen. Es war jetzt so, dass in dieser englischen Woche, Steffen, 3 verschiedene Spieler an vorderster Front spielten. Das ist ja zum einen sicherlich auch verletzungsbedingt gewesen, aber ja, gegen Karlsruhe war es Matausch, gegen Hannover dann Ishak. Gegen St. Pauli durfte sich dann Baumann probieren. Ja, letzten Endes war es alles nicht das Goldene vom Ei. Markus hat vorhin mal angesprochen, dass es die ärmsten Schweine auf dem ganzen Spielfeld sind. Ja, teilweise sicherlich ein Stück Wahrheit dran. Aber die reiben sich da vorne teilweise dann auch auf. Und ist es vielleicht auch ein Stück fehlende Klasse? Denn zumindest das, was ich von Ishak bisher gesehen habe, war immer so ein bisschen halbgar.
Ja, also ich gebe dir vollkommen recht. Heute stand's schön in der NN oder NZ, dass man langsam die Folgen vom dauernden Substanzverlust eben merkt. Also nicht wortwörtlich, irgendwie sowas in die Richtung. Und ich glaube, dass es das ganz gut trifft, weil auch wenn es von Alois Schwarz immer wieder kam, aber er hatte halt nun mal auch recht. Es fehlt Blume, es fehlt Kerk, es fehlt Füllkrug, es fehlt Burgstaller. Dann hat Behrens zum gleichen Saisonzeitpunkt 5 Tore, es hat nur noch 1 Tor. Dann Petrak hat auch ein paar Tore gemacht. Eras habe ich gemeint. Und lauter solche Sachen sind halt einfach, Möwald fehlt auch gefühlt jegliche, also seine Vorlagen sind auch ab und zu noch ganz schön, seine Pässe, aber fehlt auch jede Torgefahr. Kempe war jetzt bis zu seinem Doppelpack gegen Karlsruhe 52 Spiele lang ohne eigenen Torerfolg, also Ligaspiele. Das sind alles so Sachen, die dann so zusammenkommen, dass dann halt irgendwie alles gefühlt in die Hose geht. Und dann die Fünferkette, jetzt dann im letzten Spiel ist natürlich erstmal darauf bedacht, dass du halt erstmal keinen hinten bekommst. Das Problem ist, wenn du keinen hinten bekommst, musst du vorne wieder einen schießen. Weil sonst gewinnst du das Spiel nicht. Und da fehlt halt einfach die Qualität. Und von Ishak, ich weiß nicht, warum wir für ihn so viel Geld bezahlt haben, aber bis jetzt fehlt da auch alles. Matausch war anscheinend viel zu sehr auf Burgstaller angewiesen, weil seit Burgstaller weg ist, läuft es auch bei ihm nicht mehr. Und Treucher, das ist jetzt so gefühlt meine letzte Hoffnung, dass er jetzt, soll jetzt wieder fit sein, wieder im Mannschaftstraining sein, dass er jetzt vielleicht Wunderdinge schaffen kann, weil sonst wird es kein schönes Stadionerlebnis am Samstag.
Markus, Steffen hat so ein bisschen ja den Substanzverlust angesprochen und gerade auch die Fünferkette. Es war jetzt auch eben zu lesen, ich bin mir nicht mehr sicher, ich glaube es war Behrens oder Kempe, der es gesagt hat, der meinte, es ist eben nicht auf Systemumstellungen zurückzuführen, dass man vorne keine Tore schießt, sonst, oder dass es allgemein schlecht läuft, denn sonst wären ja keine positiven Phasen in den verschiedenen Spielen vorhanden gewesen. Diese Fünferkette, respektive Dreierkette, je nachdem wie man das auslegen möchte, war gegen St. Pauli natürlich ein Stück weit so habe ich es zumindest vernommen, auch den Verletzungsproblemen geschuldet, da ja so ein bisschen auch die Mittelfeldspieler ausgehen. Es sind zwar gefühlt 4 Stürmer im Kader, aber keiner, der den Ball zu diesen Stürmern bringen kann. Ist das Problem tatsächlich eins, das im Sturm liegt, oder ist es vielleicht eher in der Reihe dahinter zu suchen?
Also ich denke schon, dass es ein bisschen was von beidem ist. Unsere Stürmer, die jetzt hier die letzten Spiele gespielt haben, denen fehlt einfach auch mal dieses Erfolgserlebnis, dass sie einfach mal eine Bude wieder versenken. Wenn dieses Gefühl mal wieder da ist, ich glaube, dann läuft es von allein. Wenn ich mir anschaue, Gomez in der Hinrunde hat für Wolfsburg in der Bundesliga auch nicht getroffen. Und die letzten Spiele ging es dann plötzlich wieder wie von allein. Problem beim Thema Fünfer-Dreierkette ist ja eigentlich auch Folgendes. Die Fünferkette soll ja eigentlich nur eine Defensivbewegung sein. In der Offensivbewegung sollten die Außenverteidiger so hoch stehen, dass sie über die Flügel kommen und notfalls auch mal bis zur Außenlinie durchgehen. Passiert zum Teil auch, aber da offenbaren sie halt auch dann ihre große Schwäche. Also wenn ich sehe, wie viele Bälle Miso Brečko in der Offensive völlig grundlos und ohne Überblick dem Gegner in die Füße spielt, dann schüttelt's mich eigentlich immer noch. Und das zieht sich dann halt fort, ne? Jetzt hat gegen St. Pauli Möwald noch gefehlt. Eigentlich so mit der Einzige, der in der Offensive das Spiel mal lenken kann. Das sind dann junge Spieler wie Löwen, obwohl er sich eigentlich sehr angestrengt hat und für mich auch noch einer der Besten war. Aber die sind damit halt einfach auch noch ein bisschen überfordert. Ich meine, die haben, die spielen normalerweise 2 Ligen drunter, sind noch junge Spieler. Und da erwarte ich mir eigentlich von den etablierten Spielern etwas mehr. Ein Hanno Behrens, der ist, glaube ich, gefühlt schon die ganze Saison ganz weit hinter seinem Leistungsvermögen. Und sowas fehlt dann halt, dass unsere Offensivspieler oder sagen wir es genau, die Stürmer eben dann auch mal Bälle bekommen. Die sind im Moment bei uns eigentlich nur da, um bei Ballbesitzgegner die gegnerischen Innenverteidiger anzulaufen. Aber sehr viel mehr kommt da leider dann nicht.
Mir ist ein bisschen dieser Fokus immer auf Brečko ist mir ein bisschen zu viel. Brečko hat aktuell keine gute Phase, das ist unumstritten, das sagt auch der Trainer. Es ist, also daran kann man nichts meckern. Aber Brečko wird mir schon so seine ganze Clubzeit ein bisschen zu kritisch genommen. Er macht viel in der Offensive und er hat auch schon einige Chancen für uns rausgespielt oder zumindest mit eingeleitet, weil er halt eben auch versucht, überhaupt die Schnittstellenpässe zu finden oder halt die Pässe in die Offensive. Wenn ich da andere Verteidiger anschaue, zum Beispiel die rumänischen Verteidiger auf der linken Seite, die probieren es halt erst gar nicht offensiv, dann kannst du auch nicht negativ offensiv auffallen. Brečko hat's in der letzten Saison und auch am Anfang dieser Saison offensiv noch probiert und der hat's auch öfters funktioniert. Jetzt, da es halt eben nicht mehr funktioniert und es ist bei der ganzen Mannschaft so, fällt er halt eben auch auf, aber halt auch nur, weil er es überhaupt probiert. Also mir ist es an Brečko ein bisschen zu negativ. Dass es in letzter Zeit bei Brečko nicht läuft, ist vollkommen unumstritten. Ich wäre auch dafür, Kammerbau wieder da zu spielen lassen, aber Kölner scheint anscheinend sich so sicher zu sein, dass Kammerbau im Mittelfeld besser aufgehoben ist als eben auf der Rechtsverteidigerposition. Und dann fehlen halt da schon wieder die Alternativen. Dann kann man noch einen Hofland hinstellen, aber dass es der offensiv besser machen wird, würde ich jetzt noch mehr bezweifeln.
Ja, das glaube ich auch. Also da wäre in der Offensive wahrscheinlich noch weniger, obwohl er ja eigentlich das Ganze kennen müsste, war ja schließlich immer so der dritte Mittelstürmer, der unter Weiler dann immer in kritischen Fällen dann eingewechselt wurde.
Ja, andere Zeiten, andere Sitten mit mehr Wucht. Steffen hatte gerade was angesprochen, Kammerbauer eher im Mittelfeld. In den letzten beiden Spielen natürlich ein Stück weit auch der Geschichte einfach geschuldet, dass André Petrak verletzt war. Der ist jetzt wieder im Training. Womöglich eröffnet das dann eben doch die Möglichkeit, Kammerbauer wieder auf die rechte Außenverteidigerposition zu setzen. Denn du hast es auch angesprochen, Steffen, Michael Kölner hat da doch recht deutliche Worte über die Leistung von Miso Bretschko gefunden, die man, wenn man möchte, so lesen kann, dass er am Samstag nicht spielen wird. Ob das dann der Fall sein wird, werden wir sehen. Insgesamt entspannt sich jetzt gerade so ein bisschen diese Verletzungsgeschichte. Kevin Möwald hofft, dass er zurückkehren kann. Auch Ruri Gislason ist jetzt ja wohl wieder im Vollbesitz seiner Kräfte. Also tendenziell stehen zumindest erstmal wieder mehr Spieler zur Verfügung. Ob das dann der Weisheit letzter Schluss sein kann und wird, das werden wir sehen. Vielleicht mal noch eine Geschichte. Es ist ja jetzt nicht nur so, dass es in der Offensive so überhaupt nicht mehr läuft. Wir haben ja vorhin schon mal so ein bisschen darüber gesprochen, wie diese Gegentore zustande gekommen sind. Fehlt Georg Markreiter dieser Viererkette viel, viel mehr, als man sich das vielleicht insgeheim eingestehen möchte, Markus?
Also er fehlt auf alle Fälle, wenn man sich die derzeit mangelnde Spieleröffnung anschaut, dass mal ein bisschen was Überraschendes kommt. Aber ich glaube, er fehlt schon auch als derjenige, der den Hut hinten auf hat, der die Mannschaftskameraden dann auch mal entsprechend führt. Man sieht es, glaube ich, ganz gut an Dave Bultois, der gegen St. Pauli wirklich einige ganz, ganz üble Szenen hatte. Kann ich mich nicht erinnern, ihn so schwach neben Georg Markreiter gesehen zu haben. Und sonst war es ja eigentlich auch immer, dass man gesagt hat, Raphael Schäfer, den brauchst du hinten als Keeper. Gar nicht so sehr wegen seiner Leistung als Torwart, sondern wie er seine Kette vor sich dirigiert. Und in der Zwischenzeit hat ihm, glaube ich, Georg Markreiter das Ganze ein bisschen abgenommen. Und da fehlt er schon. Die Frage wird nur sein, er hat jetzt auch wieder, ich glaube, 3 Spiele hat er gefehlt. Ihm fehlt dann dadurch auch wieder Spielpraxis und ist die Frage, ob er das dann schon gleich so auf den Platz bringen kann jetzt am Samstag.
Ja, Steffen, Georg Markreiter als derjenige, der das Spiel von hinten raus eröffnet, aber auch die Viererkette stabilisiert. Wie siehst du die ganze Geschichte zu Dave Bultois, fällt mir übrigens gerade noch ein. Ich glaube, das war im Unionsspiel mit einem ganz vogelwilden Ausflug nach vorne. Das hat an beste Lucio-Zeiten erinnert. Nur, dass da weniger Torgefahr als vielmehr riesengroße Brandgefahr dann hinten entstanden ist. Ja, Steffen, Georg Markreiter, wie siehst du die Geschichte?
Also es gibt, ich weiß nicht mehr die ganz genauen Zahlen, aber ich habe mal noch während dem Anfang der Saison noch ein bisschen mir es genauer angeschaut, wie denn die Statistik mit Markreiter und ohne Markreiter aussieht. Und wenn ich mich nicht mehr ganz täusche, bekommen wir ohne Markreiter doppelt so viele Gegentore im Schnitt als ohne Markreiter. Und es ist natürlich schon mal eine immense Zahl. Und was mir ein bisschen fehlt, was der Markus auch schon ein bisschen angeschnitten hat, Schäfer ist auch nicht mehr so laut, wie er das eben auch mal war. Und Markreiter hat halt eben schon gezeigt, dass er halt eben so laut sein kann, wie man ihn auch eben auch brauchen würde. Und ich mag solche Spieler, die versuchen nach vorne halt die Mannschaft anzufeuern und die Mannschaft zu dirigieren. Und es fehlt mir aktuell ein bisschen bei Schäfer, weil also zumindest bei den Heimspielen, wo man es ja dann immer hinschauen kann, fehlt mir so ein bisschen dieses Aufbäumen, dieses mal seine Vorleute mal zusammenpfeifen, dass die sich jetzt wieder anstrengen sollen. Das fehlt mir aktuell ein bisschen und ich hoffe, dass es mit Markreiter zurückkommt. Und er ist halt einfach immens Zweikampf- und Kopfball stark, was so kein anderer Innenverteidiger bei uns eben ist. Ja, und deswegen glaube ich schon, dass er extrem fehlt. Entschuldige.
Ja, kein Problem. Wir dürfen gespannt sein, ob die Zehe des Österreichers am Samstag wieder genesen ist oder ausgeheilt ist und er dann die Clubdefensive womöglich dirigieren kann. Auch Thorsten Kirschbaum ist, wenn ich nicht ganz falsch liege, wieder im Training. Vielleicht rotiert dann Raphael Schäfer auch wieder auf die Bank. Ja, was bleibt als Quintessenz? Auch wir können nur letztendlich Symptome feststellen, woran es liegt beim ersten FC Nürnberg. Bis 80 Meter, bis 70 Meter vorm Tor, da funktioniert das alles ganz gut. Da hat es vielleicht sogar teilweise was mit Fußball zu tun, je nachdem, wer der Gegner ist. Anders als unter den beiden Trainern vorher. Allerdings mangelt es dann eben nach vorne so richtig oder in den letzten 20, 30 Metern so richtig. Wir hoffen, dass das gegen Aue anders wird. Wie es denn aktuell bei Erzgebirge Aue aussieht, darüber werden wir uns gleich noch unterhalten. Wie es aktuell in der Formel 1 aussieht, das könnt ihr hier bei meinsportradio.de hören. Und auch dazu gibt es etwas zu gewinnen. Es gibt ein Formel 1-Tippspiel und der Gewinner dieses Tippspiels wird am Ende der Saison für die kommende 2 Tickets für den großen Preis von Ungarn in Budapest gewinnen. Also klickt auch da mal rein. Macht mit, wenn ihr euch für Autos, die im Kreis fahren, begeistern könnt.
Einzigartige Augenblicke. Einmalige Momente. Unvergessene Emotionen. Andreas präsentiert das Spiel meines Lebens. Täglich 21 Uhr auf meinsportradio.de.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Malte Asmus. Jeden Montag um 19 Uhr hörst du mich zusammen mit Desiree Wolf und Thomas Wischnewski bei Nur Golf. Nur Golf ist für dich der Double Albatross unter den Sportpodcasts? Dann gib uns dein Feedback auf iTunes und bewerte Nur Golf mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Abschließend wollen wir bei Total Beklubbt noch über die anstehende Partie gegen Erzgebirge Aue sprechen. Am Kar-Samstag ist es soweit. Steffen und Markus sind immer noch bei mir und wir wollen uns mal kurz eben dem Gegner aus dem Erzgebirge widmen. Nicht nur gefühlt. Aue hat weniger Einwohner als ins Nürnberger Stadion passen. Es ist immer wieder lustig, dass die in der zweiten Liga spielen. Aber irgendwie auch ganz schön. Außerdem habe ich eine kurze Anreise dahin. Aber genug geplaudert. Erzgebirge Aue hat den Trainer gewechselt vor 5 Spieltagen. Gegen Karlsruhe stand er das erste Mal an der Seitenlinie. Und Herr Tedesco war ja angeblich auch beim ersten FC Nürnberg im Gespräch. Man munkelt, dass man zu langsam gewesen sei. Offiziell zugeben wird das natürlich keiner. Die Bilanz auf jeden Fall, Steffen, die liest sich überragend. 5 Spiele, 4 Siege, ein Unentschieden. Erzgebirge Aue hat mit dem Trainerwechsel offensichtlich sehr, sehr viel richtig gemacht.
Ja, Zahlen sind natürlich immer schön und gut. Am Ende kommt es darauf an, wie du halt eben die Spiele gewinnst und wie du halt eben die Punkte holst. Gegen 1860 München, das letzte Spiel jetzt, haben sie es auch eher durch die rote Karte dann schon sehr, wurde es natürlich sehr leicht leichter gemacht. Sie haben sich auf jeden Fall verbessert, sie bekommen viel weniger Gegentore als noch unter dem alten Trainer, weil da haben sie ja gefühlt jedes Spiel 2 bis 3 bekommen. Aber das konnte der neue Trainer auf jeden Fall abstellen. Und in der Offensive haben sie halt jetzt oft durch Elfmeter oder halt eben auch durch knappe Ergebnisse halt eben auch mal so ein Ding nach Hause geholt. Wir können gar nicht drum herum reden. Wir müssen das Spiel auf jeden Fall gewinnen. Da gibt's überhaupt gar keine Diskussion.
Ja, Pavel Dotschev hat einige herbe Schlappen einstecken müssen mit den Auern, zum Beispiel ja im Hinspiel gegen 1860 2-6 damals verloren, Dynamo Dresden ja im Rückspiel 4-0 geführt nach gefühlt 10 Minuten, ich weiß gar nicht mehr nach wie viel, also es war auf jeden Fall noch in der ersten Halbzeit 4-0 dann. Markus, Steffen hat es angesprochen, das letzte Spiel gegen 1860, da waren die 60er sicherlich besser in der ersten Halbzeit, stellen sich dann selber 3 Beine mit der, mit der Notbremse, mit der roten Karte und dem Elfmeter und daraufhin lief es dann für die Auer. Insgesamt aber eben auch knappe Siege, aber eben auch wichtige Siege gegen die direkten Konkurrenten aus Karlsruhe, aus St. Pauli gewonnen, jetzt gegen 1860. Dazu noch Bonuspunkte quasi gegen Union Berlin eingesammelt. Und wie man das ja immer so schön sagt, am Ende interessiert es halt keinen, wie du das Spiel gewinnst. Das Selbstvertrauen in Aue ist da und Steffen hat was angesprochen. Sie kriegen sehr, sehr viele Foul-Elfmeter. Das heißt natürlich auch, sie kommen erstmal mit Ball in den Strafraum.
Ja, also die sind ziemlich zielstrebig in der Offensive, gehen da gut durch. Also es wird eine heiße Nummer. Sind für mich im Moment so die Mannschaft der Stunde. Ja, wir sind mit 9 Punkten aus der englischen Woche rausgekommen. Und unterm Strich, wie du schon sagtest, es interessiert keine Sau, wie du diese 9 Punkte geholt hast, sondern nur, dass du 9 Punkte hast. Und das macht, glaube ich, im Moment auch ein bisschen so den Unterschied zum FCN aus. Wir haben Phasen, wo wir richtig gut spielen, und in anderen Phasen versauen wir uns die Spiele dann wieder. Und diese Phasen gibt's halt im Moment bei Auer nicht. Die stehen in der Abwehr jetzt plötzlich ziemlich sicher, kriegen ganz wenig Gegentore, haben in der gesamten Rückrunde jetzt 11 Gegentore bekommen, haben aber 13 Stück geschossen. Und ja, für die wird es jetzt ein weiteres, ja, kann man schon fast sagen, 6-Punkte-Spiel. Wenn sie gegen uns gewinnen, dann sind sie mit uns punktgleich. Und ich glaube, das wird echt eine harte Nummer dann werden am Samstag.
Du hast es angesprochen, nur 11 Gegentore jetzt in der Rückrunde. Wie gesagt, 4 Stück davon durch Dynamo Dresden bekommen. Rechnet man das raus, das sind 7 Gegentore in 10 Spielen. Also das ist tatsächlich sehr, sehr gut. Das ist ja quasi schon fast Ligaspitze, wenn man sich die Rückrunde anguckt. Ja, wir wollen gar nicht groß mutmaßen, welche 11 Michael Köllner aufstellt. Denn ich erinnere mich ans letzte Spiel, da hatten selbst die Leute des Social-Media-Teams beim 1. FC Nürnberg Mühe, das irgendwie anzuordnen. Michael Köllner als alter Taktikfuchs wird irgendwas aus der Kiste zaubern, und wir werden dann sehen, was es werden wird. Lasst uns noch ganz kurz darüber sprechen, was erwartet ihr für ein Spiel? Also Markus hat gerade schon gesagt, eine sehr, sehr harte Nuss. Steffen, glaubst du, der 1. FC Nürnberg ist darum bemüht, das Spiel zu kontrollieren, selber zu machen? Oder versucht man sogar die Auer dazu zu zwingen?
Naja, das selber das Spiel machen klappt bei uns nicht wirklich. Ob jetzt Auer da wirklich die Qualität dazu hat, das dann wirklich auch zu machen, ist die andere Frage. Aber unter Michael Köln hat man immer schon mehr versucht zu agieren. Ich hoffe, dass, um es in den Worten von Dave Bulcic zu sagen, auch bei uns mal so ein abgefälschter Hurenball reingeht. Ich hoffe einfach, dass es jetzt einfach, dass der Ball einfach mal wieder drin ist, dass ich einfach wieder jubeln kann im Stadion. Und dann sieht die Situation nochmal wieder ganz anders aus, und dann kann die Mannschaft auch freier aufspielen. Deswegen, ich hoffe, dass wir das Spiel machen, dass die Fans hinter, zumindest die restlichen Fans außer 3 Blöcke, hinter der Mannschaft stehen werden. Und dann bin ich da zumindest ein bisschen besserer Dinge, dass wir da irgendwie den Ball schon in das Eckige reinbekommen.
Ja, der Hurenball musste jetzt noch irgendwie untergebracht werden, kurz vor Sendungsende. Markus, geht's dir genauso wie Steffen? Oder erwartest du ein anderes Spiel?
Also ich glaube, das wird kein schönes Spiel werden. Ich nehme an, so wie Steffen schon gesagt hat, dass der Club vielleicht erst einmal versucht, das Spiel zu machen. Ich denke aber auch, dass Aue ziemlich tief stehen wird, zumindest in der ersten Halbzeit. Und wenn da nicht der von Steffen viel gepriesene Hurenball in der ersten Halbzeit bei uns mal reingeht, also für uns mal reingeht, dann wird die Verunsicherung durchkommen, gerade im Heimspiel, mangelnde Unterstützung. Wir haben nicht wirklich einen Lauf, dann kommt die Nervosität durch, und dann schätze ich, dass sich Aue ein bisschen aufs Kontern verlegen wird, und schauen wir mal, wie das ausgeht.
Ja, wie geht's denn aus, Markus? Ich weiß, es ist der unschönste Teil der ganzen Sendung, aber was erwartest du, was tippst du, wie geht das Spiel aus?
Ich sag 0-0.
Steffen, 0-0, ein Unentschieden. Ja, du hast vorhin mal im Off gesagt, Unentschieden würdest du nehmen. 1-1 oder?
Ja, ich glaube, es wird ein 1-1.
Ich fürchte, aber das werde ich natürlich nirgendwo eintragen. Ich fürchte ja wirklich, dass wir dieses Spiel verlieren und meine Serie endet. Ich habe Aue in meinem Leben 7-mal gesehen, die haben nicht ein Spiel gewonnen, 4-mal mit dem Club. Der Club hat jedes Spiel davon gewonnen. Aber ich hoffe, dass wir irgendwas reinwurschteln und das Spiel 2-2 dann ausgeht. Also ich tippe auch dann auf unentschieden Jakob Silvestre, ne? Der war immer gut gegen Auer, der hat da getroffen. Der fehlt uns jetzt vielleicht. Wir dürfen gespannt sein. Wir werden uns auf jeden Fall nächste Woche dann wieder melden. Wenn wir schlauer sind, kann der erste FC Nürnberg dem Abstiegskampf ein wenig entrinnen oder zieht Auer den Club endgültig unten mit rein? Das alles werdet ihr hier bei Total Beklubbt auf meinsportradio.de erfahren. Wir haben übrigens eine neue Website. Schaut drauf, ladet euch die neuen RSS-Feeds runter, damit ihr keine Total Beklubbt-Ausgabe verpasst. Und sollte euch das Ganze hier gefallen, dann bewertet den Podcast bei iTunes. Schaut vorbei auf unserer Facebook-Seite und bei Twitter. Lasst uns wissen, was ihr von uns haltet. Ich bedanke mich vielmals bei Steffen und bei Markus. Vielen Dank für eine angenehme und aufschlussreiche Sendung in der vergangenen Stunde. Und dann bis nächste Woche hier bei Total Beklubbt auf meinsportradio.de.
Sendung verpasst? Kein Problem. Alle Sendungen gibt es auch als Podcast auf meinsportradio.de.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.